Hallihallo und herzlich willkommen beim Autofahren mit Hund Podcast. Mein Name ist Ann-Kathrin Reile. Ich bin Tierärztin und Hundetrainerin und auf Autofahren mit Hund habe ich mich spezialisiert. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte mit dir jetzt mal über das Thema Interpretation beim Autotraining sprechen und welche Rolle diese Interpretation spielt. Ich versuche das Interpretationsthema jetzt mal aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und fange erstmal mit unserer menschlichen Seite an. Wir Menschen interpretieren ja ziemlich oft. Also wenn wir irgendeine Szene beobachten, egal ob es ein Mensch ist, der irgendwie handelt oder ein Hund ist, der irgendwas tut, wir versuchen das ja immer einzuordnen. Also wir versuchen relativ schnell uns zu erklären, was es bedeutet, warum derjenige tut, was er tut, und das ist eben dieses Interpretieren. Das Interpretieren selber ist für uns wichtig, weil wir versuchen uns in der Welt damit ja auch zu orientieren. Also es reicht uns nicht, wenn wir auf der beschreibenden Ebene bleiben und jedes Mal nicht wissen, was da so der Zusammenhang ist, was so die Bedeutungsebene dahinter ist, sondern wir müssen Sachen eben einordnen und wir merken uns dann häufig auch noch unsere eigene Interpretation und trennen das gar nicht so von der beschreibenden Ebene. Das fällt mir auch im Autotraining auf, wenn ich jetzt ein Hunde-Mensch-Team frage hier. Erklär mir doch mal, wie ist die aktuelle Situation, wie verhält sich denn dein Hund? Und wenn ich dann danach frage, wie sich der Hund verhält, bekomme ich ganz häufig eine Mischung zwischen der Verhaltensbeschreibung und der Interpretation von diesem Verhalten. Also dann sagt jemand nicht, ja, der Hund läuft zum Auto hin, etwa 3 Meter vom Auto stoppt er, geht nicht weiter, guckt vom Auto weg und hechelt dann vielleicht, sondern derjenige sagt, ja, der Hund läuft mit mir zum Auto, der will dann aber nicht weiterlaufen, der ist dann misstrauisch, weil ich dann am Auto stehe und will da nicht hin oder so. Und das ist einfach so eine Mischung aus einer beschreibenden Ebene und einer Interpretationsebene. Zum Beispiel dieses Element, der Hund ist dann misstrauisch, das wäre natürlich auch so eine Interpretation, ist aber nicht die einzigste von diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe. Es ist gar nicht so einfach für uns Menschen zu sprechen und was zu beschreiben, ohne dabei zu interpretieren. Und das kannst du einfach mal selber für dich so als Übung machen, dass du mal sagst, okay, wie ist denn der Einsteigprozess von meinem Hund, oder beschreib doch mal so für dich die Problemsituation, wo dein Hund im Auto oder vorm Auto, am Auto, was auch immer, ein Problem hat, wie das sich darstellt, und dann versuch doch mal zu gucken, ob du sprachlich da schon Interpretation drin hast. Also welche Emotion hat dein Hund, warum tut dein Hund was, wie sind diese Zusammenhänge? Ja, das sind nämlich häufig schon Interpretationsebenen. Und diese Interpretation ist für uns Menschen so wichtig, weil wir uns damit orientieren und sie gibt uns auch Halt. Und ich sehe das immer wieder, wie wichtig das für Menschen ist, zu interpretieren. Also einfach diesen Strohhalm zu fassen, warum tut mein Hund denn, was er tut? Wie hängt das denn zusammen? Und bei dieser Interpretation gibt es natürlich mehrere Ebenen oder Reichweiten. Es kommt natürlich, also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt von der Körpersprache auf die emotionale Ebene schließe oder ob ich sozusagen von der Gesamtsituation und dem Verhalten auf die Motivation des Hundes schließe. Also die Tragweite von dieser Interpretation ist ein bisschen eine andere. Also je nachdem, ob es sehr unmittelbar und kurz und knapp und klein ist oder ob es sehr komplex ist. Nichtsdestotrotz, eine Interpretation bleibt eine Interpretation. Und bei den Interpretationen selber ist immer ein Problem, dass wir als Menschen natürlich nie alles wissen. Wie kommt so eine Interpretation zustande? Es ist im Prinzip einmal das, was wir von der Situation wahrgenommen haben, dann das, was wir als Wissen in uns tragen und welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und dann kommt manchmal sogar noch hinzu, in welcher Stimmung wir sind. Also sogar diese Ebene beeinflusst eine Interpretation. Und im Grunde ist es so, dass wenn wir uns diese 4 Elemente jetzt mal anschauen, dann haben wir von einer Situation ja nie alles wahrgenommen. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt, ja. Also das heißt, selbst dann, wenn wir sehr aufmerksam waren und viel versucht haben wahrzunehmen, nehmen wir ja nie 100% von der Situation wahr, sondern immer nur einen kleinen Ausschnitt. Der nächste Punkt ist, dass wir von unserem Vorwissen natürlich auch ganz stark beeinflusst werden, wie wir interpretieren. Also je nachdem, welches Vorwissen wir haben, wie viel Vorwissen wir haben, welche Lehrmeinungen wir vielleicht gelernt haben, ja, das beeinflusst, wie wir interpretieren, weil das ist ja unsere Wissensebene, die dann einen gewissen Standpunkt hat. Und unsere Vorerfahrungen, ja, die spielen da natürlich auch mit rein und das ist natürlich super individuell wieder. Also neben den anderen beiden Aspekten, die auch schon eine große Individualität haben, ist Erfahrung natürlich etwas, ja, enorm Individuelles. Und der vierte Punkt, den ich genannt habe, das ist unsere Stimmung, denn auch unsere Stimmung trägt dazu bei, wie wir interpretieren, also wie wir die Situation, durch was für eine Brille wir die Situation sehen und wie stark wir was gewichten. Und wenn du dir das mal klar machst, dass es ganz viele Einflussbereiche gibt, die auf eine Interpretation Einfluss nehmen, dann wird vielleicht auch klar, dass da viele Fehler passieren können. Und genau das ist auch der Punkt. Also überleg vielleicht mal, wie häufig Menschen untereinander Missverständnisse haben. Also durch Kommunikationsprobleme oder was auch immer. Und wie schwierig ist es denn dann erst, zwischen zwei verschiedenen Arten zu interpretieren? Also wenn wir Menschen untereinander, wo wir schon derselben Art angehören, schon unterschiedliche Interpretationen haben von einer Situation und da so viele Missverständnisse aufkommen können, wie schwierig ist es erst zu interpretieren, warum ein Hund tut, was er tut? Denn erstens entwickelt sich das Wissen über Hunde natürlich immer weiter, also wissenschaftliche Erkenntnisse entwickeln sich weiter und bis wissenschaftliche Erkenntnisse im Alltag angekommen sind, dauert es nochmal, also das ist ziemlich zeitversetzt häufig. Und außerdem ist es ja immer noch so, dass wir mit dem Hund überhaupt keine Feedback-Gespräche führen können. Das heißt, wir wissen hinterher überhaupt nicht, ob wir richtig oder falsch interpretiert haben, weil es gibt ja gar keine richtige Aussprachemöglichkeit. Es kann passieren, dass man von Interpretation zu Interpretation zu Interpretation sich ein ganz schönes Missverständnis, also so ein ganzes Gerüst an Missverständnissen aufrechterhält. Was bedeutet das jetzt aber fürs Training? Also ich muss sagen, dass ich relativ wenig mit Interpretationen arbeite. Ich bin da nicht frei von, denn ich bin Mensch und wir Menschen haben nun mal die Neigung zum Interpretieren. Aber ich versuche, das zu reduzieren und mir die Prozesse bewusst zu machen und das sprachlich auch differenziert auszudrücken. Was ein bisschen schwierig ist, ist, dass wenn ich jetzt ein Hunde-Mensch-Team begleite, dass es für die Hunde-Mensch-Teams, also für die Menschen davon, meistens relativ wichtig ist, Dinge zu verstehen. Und mir ist Verstehen auch immer super wichtig, deswegen erkläre ich so viel und jeder, der bei mir im Training ist, weiß es auch, dass ich echt sehr, sehr wissenslastiges Training mache. Also man erfährt wirklich viel, viel Hintergrund, viel Zusammenhänge, viel Transfer auch. Aber manchmal dieses Bedürfnis, gerade am Anfang vom Training, wo man noch nicht so richtig den Einblick in die ganzen Zusammenhänge hat, wie das Training so läuft, gerade am Anfang haben die Teams häufig ein sehr großes Bedürfnis, Dinge zu verstehen und das üblicherweise auch in dieser klassischen Interpretationsdenkweise, also dass man sozusagen eine Situation sieht und dann direkt zuordnen kann, ja, der Hund hat sich so verhalten, weil. Und genau diese kurze, knappe diese kurze, knappe Zuordnung hat man gar nicht häufig. Also, dass man sagen kann, ja, der Hund hat sich jetzt genau deswegen so verhalten, weil häufig ist es so, dass es noch alternative Möglichkeiten gibt und dass wir, wenn wir interpretieren, oftmals ein viel zu kleines Fenster haben an Möglichkeiten, die wir überhaupt in Erwägung ziehen. Das will ich dir jetzt aber noch mal ein bisschen im Detail erklären. Also wenn Hunde-Mensch-Teams zu mir kommen, dann versuche ich erstmal, gerade auch in der Anamnese oder generell in den Gesprächen, sehr strikt darauf zu achten, dass ich die Interpretation und die Beschreibung nicht zu sehr vermischen. Also ich versuche immer zu differenzieren, ob es jetzt eine Interpretation ist oder ob es jetzt eine Beschreibung ist und auch dem Hunde-Mensch-Team, versuche ich auch das nochmal bewusst zu machen. Also was hast du konkret gesehen und was hast du dir dabei gedacht? Denn das ist einfach zweierlei. Dann ist es so, dass ich häufig nochmal nachfrage. Also wenn ich jetzt frage, wie ist denn dein Hund zum Auto gelaufen oder wie stellt sich die Problemsituation dar, dann bekomme ich in der Regel schon so eine Mischung aus Interpretation und Beschreibung und dann heißt es halt nicht, ja, mein Hund ist zum Auto gelaufen bis etwa 3 Meter vorm Auto, dann ist er langsam geworden und hat dann 1 Meter vorm Auto abgestoppt, danach hat er sich vom Auto weggedreht und an der Leine gezogen in die Richtung, im 90-Grad-Winkel vom Auto weg oder so. Also so beschreibt das niemand, sondern die typische Beschreibung wäre halt, ja, mein Hund, der läuft nicht gern zum Auto, der geht dann erst mit mir, bricht dann aber ab kurz vorm Auto, zieht dann auch weg, der will da nicht hin und der ist dann auch misstrauisch, wenn ich das und das mache und dann hat er noch Angst und keine Ahnung. Und da siehst du schon, dass es ganz anders ist von der Beschreibung. Also diese letztgenannte Beschreibung enthält schon relativ viele Interpretationen. Das Problem mit diesen Interpretationen ist aber, dass wir erstens gar keine richtige Trennung haben zwischen dem, was wir sehen und zwischen dem, was wir denken und zweitens sprachlich manchmal relativ unpräzise sind und Dinge auch mal schnell in einer Form benannt haben, wie wir gar nicht sie wirklich meinen würden. Also das bedeutet, das Hunde-Mensch-Team würde mir eine Beschreibung liefern und hätte erstmal gar keine richtige Trennung zwischen dem, was sie konkret gesehen haben. Also der Mensch hat keine richtige Trennung zwischen dem, was er konkret gesehen hat und zwischen dem, was er sich bei gedacht hat. Das ist schon mal das erste Problem, weil das, was er sich gedacht hat, kann ja falsch sein. So. Insofern macht es schon mal Sinn, das zu unterscheiden, weil dann hat man nämlich die Faktenlage, also das, was der Mensch gesehen hat, und die Interpretationsseite, sodass man die schon mal wechseln kann, wenn man vielleicht mehr Informationen hat und dass man die auch als Variable sieht. Der zweite Punkt ist, in dem Moment, wo ich nachfrage, was glaubst du denn, was die emotionale Einfärbung ist? Oder, also wenn man sich dann genauer darüber unterhält und auch nochmal aktiv nachfragt, nach Interpretationen durchaus auch, aber aktiv nachfragt, dann kommt das manchmal vor, dass der Mensch sich gar nicht mehr so sicher ist mit dem, wie er es vorher gewertet hat. Und dass er vielleicht vorher schon das Wort, ja, mein Hund hat Angst, benutzt hat. Und wenn ich dann aber nach der emotionalen Einfärbung frage, dann würde der Mensch das Wort Angst vielleicht gar nicht mehr benutzen und ist sich ganz unsicher, ob es überhaupt Angst ist. Und das ist auch zum Beispiel ein super interessanter Punkt und das ist auch für mich so ein richtiges Learning gewesen, dass diese sprachliche, also dass man als Mensch sprachlich häufig sehr unpräzise ist und manchmal Wortwahlen wählt, also eine Wortwahl hat, deren Inhalt man gar nicht unbedingt meint. Und so entsteht super schnell ein ganz anderes Bild von der Situation, in dem Fall dann von der geschilderten Situation, wie der Hund einsteigt, denn der Zuhörer hat nämlich das Bild, dass es vielleicht ein Hund ist, der eine bestimmte emotionale Einfärbung hat, unabhängig davon, ob die nun wirklich da ist oder nicht, und dass der Hund halt schon bestimmte Gründe hat, warum er was tut oder nicht tut oder in einer bestimmten Form empfindet und denkt und keine Ahnung. Und das muss gar nicht mit der echten Situation übereinstimmen. Denn wenn man sich überlegt, wie hat sich der Hund verhalten und sich dann überlegt und welche Gründe kann es dafür geben, dann kommt man in der Regel mehr als auf nur einen Grund. Und dann müsste man eigentlich erstmal abwägen, welcher von diesen Gründen ist denn am wahrscheinlichsten und ist denn die erste Idee, die ich hatte, auch überhaupt die, die am wahrscheinlichsten ist. Was kann man also tun? Man kann erstmal sich das bewusst machen. Man kann sich erstmal bewusst machen, was ist die Faktenlage und was ist das, was ich daraus mache. Also was ist mein Gedanke darin? Denn meine Interpretation hat auch mit mir zu tun. Und da ist mein Anteil, also da ist ein Anteil von mir selber drin. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir klar mache als Mensch, was habe ich konkret überhaupt gesehen? Also was sind wirklich die Fakten und was ist meine Idee dazu und was könnte es noch sein? Und dann hat man hinterher verschiedene Ebenen, nämlich die beschreibende Ebene mit der Faktenlage, dann die Interpretationsebene, wo man sich unterschiedliche Varianten überhaupt mal bewusst macht, was es alles sein könnte. Und dann erst würde man eine Auswahl treffen, welche Variante hält man denn eigentlich für wahrscheinlich? Und da kann es sein, dass ich eine Variante wähle als Mensch und weil ich mir aber bewusst bin, dass das nur eine Interpretation ist, kann es sein, dass ich nochmal zu einem anderen Schluss komme, wenn ich mehr Informationen über die Situation bekomme. Das heißt, so eine Interpretation ist eigentlich eine Variable, die sich nochmal ändern kann, weil sie natürlich mit neuen Informationen auch vielleicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher wird. Und das ist auch super interessant. Ich hatte jetzt kürzlich erst einen Termin mit einem Team, wo ich auch nochmal mit der Besitzerin deswegen gesprochen habe, wegen diesem Thema Interpretation. Oder ich sag mal so, das Thema habe ich öfters im Training. Und da war es so, dass die Besitzerin auch eine bestimmte Idee hatte, warum der Hund was tut, hat dann praktisch benannt, was anders war am Verhalten, hat benannt, was anders an der Situation war und das dann eben auch schon so verknüpft. Und im Gespräch ist aber rausgekommen, dass an der Situation noch mehr anders war als sonst. Also da war gar nicht nur der eine Punkt, der sich verändert hat, auf dem sich das andere Verhalten laut Besitzerin begründet, sondern da waren noch ein paar mehr Punkte, die sich verändert haben, die genauso in die Situation reingespielt haben und zu einem gewissen Anteil genauso natürlich dann dafür verantwortlich gewesen sein können, warum sich der Hund anders verhalten hat. Und das ist total wichtig, weil Interpretationen schränken manchmal unsere Sichtweise, unsere Wahrnehmung ein von dem, was wir überhaupt für wichtig erachten und unsere Handlungsebene, unsere Lösungsebene. Also wenn wir sehr stark in Interpretationen denken, dann schränken wir uns selber um Lösungswege ein, weil wir häufig schon auf die Interpretation reagieren, anstatt auf das Vorliegende. Also wir sind gar nicht so im Hier und Jetzt und auf der Faktenlage unterwegs und gucken, was können wir jetzt hier genau tun, sondern wir haben eine Idee von der Gesamtsituation, die wir ja so interpretiert haben und versuchen dann, diese zu lösen. Und Achtung, was ist denn, wenn wir uns mit der Interpretation irren und hinterher eine Situation lösen wollen, die so gar nicht existiert, weil wir falsch interpretiert haben? Oder was ist denn, wenn wir eine Situation interpretiert haben, aber die nächste Situation, die sich super, super ähnlich darstellt, ganz anders ist. Also es können ja auch zwei ähnliche Situationen, ja, die sich sehr, sehr ähneln, die sehr ähnlich aussehen, völlig unterschiedliche Prinzipien haben. Und ja, dann haben wir praktisch eine Situation vielleicht richtig interpretiert, meinen sie im nächsten Mal schon erkennen zu können und dabei ist es eine andere Situation. Und dann lösen wir gar nicht das, was vor uns liegt, sondern wir lösen eigentlich nur unsere Idee von der Situation. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Was mache ich also anders? Ich gehe, abgesehen davon, dass ich sehr stark sprachlich schon zwischen Interpretation und Beschreibung differenziere und da eben auch die Hunde-Mensch-Teams immer wieder darauf hinweise, also auch so ein bisschen coache, dass man das einfach sprachlich schon mal trennt und dadurch auch im Bewusstsein trennt und dadurch wieder den Blick öffnet für mehr Aspekte. Abgesehen davon versuche ich auch, relativ viele Situationen einfach offen stehen zu lassen, gar nicht zu interpretieren und eher zu gucken, was sind die Aktions- und Reaktionsfelder, also was sind die Aktionsreaktionsmuster in den einzelnen Situationen und dann im Verlauf vom Training, ja, und zwar wirklich im Verlauf vom Training und damit meine ich das praktische Training, damit meine ich nicht die Gespräche, sondern die Handlungsebene. Wenn man sich dann durch das praktische Training arbeitet und so von Training zu Training zu Training und dann immer weiter im Handeln ist und bestimmte Übungen umsetzt, dann kann man sich nämlich tatsächlich noch mal mehr Zusammenhänge erschließen, weil man da die Situation sehr, sehr kontrolliert hat. Was meine ich jetzt damit? Also der Hund ist im Autofahren ja in einer sehr, sehr komplexen Situation. Im Auto sind super viele Reize, die gleichzeitig auf den Hund einwirken. Das heißt, es sind Gerüche, es sind Geräusche, es sind optische Reize und noch vieles. Also es ist einfach eine super komplexe Situation. Und wir Menschen nehmen ja nur einen Bruchteil davon wahr. Also wir nehmen schon mal die geruchliche Ebene relativ wenig wahr. Die Sinneswahrnehmung ist bei uns ja sowieso auch ein bisschen anders als beim Hund. Und es kann einfach sein, dass wir vielleicht, wenn wir in so einer komplexen Situation denken, einen Zusammenhang erkannt zu haben, dass wir einfach völlig daneben liegen. Weil der Hund hat vielleicht reagiert, aber der kann ja reagieren auf etwas, was wir entweder nicht wahrnehmen, was im selben Moment passiert ist, oder er kann zeitversetzt seine Reaktion zeigen, weil die erste Reaktion vielleicht gar nicht so deutlich war und sich das dann gesteigert hat. Und dann haben wir praktisch einen Hund, der Stressanzeichen zeigt, obwohl der eigentliche auslösende Reiz schon einen kurzen Moment früher war. Und der Hund aber einfach dann die Stresssymptome sehr deutlich nach außen zeigt, wenn sich das einfach noch mal weiter gesteigert hat. Und wir haben als Menschen vielleicht die ersten feinen Stressanzeichen übersehen, weil was tun wir im Auto? Ja, wir fahren. Also wir achten auf die Straße, wir achten auf den Straßenverkehr, wir sind abgelenkt. Wir gucken uns ja nicht die ganze Zeit unseren Hund an. Und Das ist einfach auch nochmal so ein Punkt. Also wir wissen manchmal in so einer komplexen Situation nicht, worauf hat der Hund genau reagiert. Ist das, was der Hund wahrgenommen hat, in dem Moment auch das, was ich wahrgenommen habe? Und der zeitliche Zusammenhang ist manchmal auch erschwert, einfach wegen dieser zeitversetzten Reaktion. So, und was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass es manchmal einfach auch schwierig ist zu interpretieren, worauf hat denn der Hund jetzt eigentlich reagiert. Und dann ist es so, dass man im Verlauf vom Training, also dass man am Anfang vom Training manchmal gar nicht so genau sagen kann, was ist jetzt eigentlich der genaue Trigger. Häufig sind es ja auch mehrere Sachen. Und es kann auch eine Kombination an Triggern sein, dann ist es besonders nett, weil dann hat der Hund nämlich das eine Mal auf die Sache reagiert und das andere Mal nicht. Und der Unterschied war, dass es das eine Mal geregnet hat und das andere Mal nicht zum Beispiel. Ja. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Hunde ganz viele verschiedene Trigger haben, sondern diese Trigger können auch unterschiedliche Reize darstellen, je nachdem, in welchem Kontext sie sind. Hier will ich dir mal ein Beispiel machen. Stell dir mal vor, also diese Kontextbezogenheit ist super wichtig. Stell dir mal vor, du sitzt im Schuhgeschäft und da kommen ja auch immer Leute rein und du ziehst dir gerade Schuhe an und jetzt, während du die Schuhe anziehst, kommt ein fremder Mann durch die Tür herein. Das interessiert dich wahrscheinlich noch nicht mal. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt in deinem Wohnzimmer und ziehst dir gerade Schuhe an und es kommt ein fremder Mann durch die Tür herein. Also wahrscheinlich erschreckst du dich ziemlich stark und keine Ahnung was noch, ja. Also du siehst, dass der Kontext eine Menge ausmacht. Je nachdem, ob es im Schuhgeschäft ist oder in deinem Wohnzimmer, spielt es eine Rolle, ob da jetzt ein fremder Mann einfach mal so durch die Tür reinkommt. Und diese Kontextbezogenheit, die hat man auch beim Autofahren. Also es gibt Autos, beziehungsweise Hunde, die im Auto vielleicht auf, was weiß ich, auf die Lüftung reagieren, wenn es gleichzeitig dunkel ist und regnet. Oder die auf den Motor reagieren, wenn gleichzeitig draußen Wind ist. Und solche komplexen Zusammenhänge machen es natürlich noch mal schwerer, es zu erfassen, weil dann hast du nämlich auch noch die Situation, dass dein Hund mal drauf reagiert und mal nicht und du weißt gar nicht, warum es das eine mal ein Problem darstellt oder das andere mal nicht. Und manchmal sind es auch so Sachen wie, die Straße ist nass, es hat geregnet, der Straßenbelag klingt dann anders, wenn das Auto drüber fährt, also das Geräusch ist anders, wenn das Auto drüber fährt. Ja, und schon hat dein Hund ein Problem, was er sonst nicht hat. Und du kannst dir da immer vielleicht gar nicht vorstellen, dass die nasse Straße überhaupt relevant ist. Es ist vielleicht überhaupt nicht in deinem Bewusstsein, dass dieser Fakt noch verändert ist. Und schwupp, kommst du nicht mehr auf die Zusammenhänge. Und musst dir die anderen Zusammenhänge nehmen, die du vielleicht aktiv wahrnimmst. Und was ich jetzt sage, ist super wichtig, weil nur weil du den konkreten Trigger nicht weißt, heißt es noch nicht, dass du ihn nicht trainieren kannst. Und das ist auch einfach nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis, die vielleicht auch nochmal Sicherheit oder Halt vermitteln soll, wenn du dir das mal nochmal bewusst machst. Also es ist etwas leichter, das Training zu gestalten, wenn du wirklich konkret weißt, was der Auslöserreiz ist oder die Auslöserreize. Viele Auslöser kristallisieren sich aber erst im Verlauf des Trainings überhaupt raus. Und manchmal weiß man nicht, was der Auslöser ist, sondern einfach nur, in welchem Kontext er auftaucht. Und auch das kannst du dann halt trainieren. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für dich, damit du weißt, es ist nicht immer notwendig, dass du wirklich ganz, ganz, ganz konkret weißt, genau das ist es. Manchmal ergibt sich das erst im Verlauf vom Training, was es genau ist. Und manchmal muss man eben auch statt den einzelnen Auslöser eher den Kontext trainieren, in dem der Auslöser irgendwo drin vorkommt. So, ich hoffe, dass du von dieser Folge jetzt etwas für dich mitnehmen konntest. Die ist jetzt relativ lang geworden, aber ich glaube, zum Thema Interpretation gibt es einfach auch super viel zu sagen. Du kannst vielleicht mal eine kleine Challenge machen, also eine kleine Selbstübung machen. Vielleicht nimmst du dir einen Tag oder wenn du ganz motiviert bist, mal eine ganze Woche vor, ja, also fang vielleicht mal mit einem Tag an und versuch dich mal selber zu beobachten, an welchen Stellen du interpretierst. Also versuch mal einen ganzen Tag dich selbst zu beobachten, egal ob im Zusammenhang mit Mensch oder Tier, an welchen Stellen du die reine Beschreibungsebene hast und an welchen Stellen du schon interpretierst und hinterfrag dich dann wirklich immer dann, wenn du was beschreibst oder wahrnimmst, ist das eigentlich jetzt der Fakt, den ich wirklich sehen kann oder ist das das, was ich daraus mache? Und reine Beschreibung ist wirklich das, was man sieht, ne? Also das ist das, was sozusagen, das ist die Handlung selber. Die Interpretation ist immer sowas wie die Motivation dahinter, der Hintergrund, warum jemand das tut, der Zweck, ja, das Worum, also das Warum, das Wozu, das sind alles Dinge, die letztlich durch eine Interpretation beantwortet werden. Mach diese Übung doch einfach mal für dich selber und reflektiere das einfach mal ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Übung. Und vielleicht hilft sie dir auch im Hundetraining, um da ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen, wann du interpretierst, wann du wirklich die Fakten im Auge hast. Und auf der nächsten, also auf der nächsten Ebene, kannst du nämlich dann anfangen, das aktiv für dich zu nutzen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal viele tolle Gedanken, ein spannendes Selbstexperiment und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Ich verabschiede mich für diese Folge erstmal von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss!